das explodiert und es explodiert sogar noch ganz schnell. Indien alleine leben 240, 243 Millionen Menschen mit Diabetes und das in einem Land.
Wir hier in Deutschland und in Sachsen, wo wir sitzen, haben auch ein Problem, oder? Und dieses Screentime ist, glaube ich, auch toxisch für die Kinder, ne?
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen in der Schatzkiste Prävention, dem Podcast der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mein Name ist Ulrike Schatz von der Uni in Dresden und ich freue mich heute außerordentlich, Herrn Professor Dr. Peter Schwarz hier begrüßen zu dürfen zum Podcast Dem Diabetes davonlaufen. Originalzitat Professor Schwarz. Professor Schwarz ist Präsident der Weltdiabetesgesellschaft, deswegen eine besonders große Ehre, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt und Professor für Prävention des Diabetes mellitus hier bei uns an der Universität in Dresden, ist auch in vielen globalen Gesundheitsfragen in verschiedenen Boards hochaktiv involviert. Lieber Peter, sei ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Liebe Uli, ich freue mich total, heute hier zu sein und mit dir den Podcast zu machen.
Wunderbar. Zur Einführung ins Thema, lieber Peter, der Diabetes ist ja quasi eine explodierende Pandemie, muss man sagen. Und keiner weiß das besser als du als Weltdiabetespräsident. Kannst du uns, damit uns nur die Bedeutsamkeit nochmal vor Augen geführt wird, so ungefähre Zahlen sagen und wie die Prognosen sind, wie das immer weiter nach oben geht und warum?
Ja, also du hast es schon gesagt, es explodiert und es explodiert sogar noch ganz schnell. Um ein Beispiel zu geben, in Indien alleine leben 240, 243 Millionen Menschen mit Diabetes und das in einem Land. 87% der Diabetiker leben in Pakistan, Bangladesch, Indien und China zusammen. Also wir sehen schon, das ist der Hotspot für den Diabetes weltweit. Und die WHO hat vor 6 Monaten Zahlen veröffentlicht, da kommen wir auf 830 Millionen Menschen mit Diabetes. Das ist also eine gigantische Zahl. Und
Wahnsinn.
Wenn man jetzt die Zahl im Kopf hat und gleichzeitig, dass über 80% in Südostasien leben, dann muss man fast schon sagen, dass Europa kein Diabetesproblem hat, weil wir haben eine Prävalenz von 9-10% Diabetes. Aber zum Beispiel Saudi-Arabien hat 51% Prävalenz. Prävalenz heißt
51%.
Das ist praktisch der Anteil der Anteil Diabetiker an der Bevölkerung. Und das heißt ja, dass jeder Zweite, dem man auf der Straße begegnet, zuckerkrank ist. Und wenn wir dann noch im Kopf haben, dass in Saudi-Arabien die Alterspyramide umgedreht zu unserer ist, also 2 Drittel der Bevölkerung sind jünger als 35. Das ist also ein ganz junges Land und jeder Zweite hat Diabetes. Und das ist ein Drama, was man hätte verhindern können, was wir vielleicht immer noch verhindern können, was aber natürlich aus gesundheitlicher Perspektive für das Land auch eine enorme Belastung ist.
Absolut. Und während du uns klar gemacht hast, dass es in dem Land also noch drastischer ist, nichtsdestotrotz, auch wir hier in Deutschland und in Sachsen, wo wir sitzen, haben auch ein Problem, oder?
Ja. Das Problem ist aber ein anderes. In Indien ist es der 25-Jährige, der aufgrund einer Verfettung der Leber eine ganz aggressive, schnelle Form eines Diabetes entwickelt. In Europa und in Deutschland und in Sachsen ist es eher so, dass der Ältere, also der 55-Jährige, der 58-Jährige, einen Diabetes entwickelt, der auch mit Leberfett und einer viszeralen Adipositas, also einer Bauchfett-Adipositas zu tun hat. Und warum macht das einen Unterschied? Weil die Komplikationen unterscheiden sich. Also das ist, so eine frühe Diabetesform geht viel stärker mit auch Krebserkrankungen einher. Was wir bei uns eher sehen, ist, dass der Diabetes zu einem Herzinfarkt führt, zu einem Schlaganfall führt, mit Fettstoffwechselstörungen verheiratet ist. Das heißt, die Ausprägung der Krankhaftigkeit bei Diabetes ist in den Regionen unterschiedlich.
Na, da sagst du ganz wichtige Punkte, ne? Also Herzinfarkt, Schlaganfall ist ja auch letztlich das, was wir im Rahmen dieses Projektes mit aller Kraft versuchen zu verhindern und zu verbessern. Und du hast auch gerade erwähnt mit den jungen Menschen. Früher hat man ja immer gesagt, der Typ-2-Diabetes ist der Altersdiabetes. Und heute ist es ja erschreckend, dass bei Kindern sogar schon Typ-2-Diabetes gibt. Oft Bewegungsmangel, Übergewicht und wie du auch schon gesagt hast, muss man sich vorstellen, Fettleber bei Kindern. Das ist ja eigentlich wahnsinnig erschreckend.
Und wir müssen Asche auf unser Haupt streuen. Wir sind selbst dran schuld. Das, was wir kaufen, das, was wir konsumieren, das, was wir unseren Kindern geben. Ich habe das vor einigen Jahren mal als Toxic Food Environment, also giftiges Nahrungsmittelumfeld beschrieben. Weil natürlich ist es nicht schlimm, wenn man einmal Gummibärchen isst oder ein Tiramisu oder auch irgendwie eine Pizza oder frittierte Sachen. Aber wenn man das täglich isst, dann entsteht dort eine Stoffwechselsituation, die auch bei jungen Menschen zu Adipositas führt. Dann könnte man sagen, die Adipositas, also das Übergewicht, das ist erstmal nicht so schlimm. Aber was schlimm ist, ist, wenn das Fett in der Leber landet und dann von dort aus eigentlich, man könnte fast sagen, den Körper zerstört. Wenn Sie 100 Gramm Fett in der Leber haben, werden Sie zum Non-Responder für körperliche Aktivität. Das heißt, eine halbe Butter in der Leber, und die Leber ist groß, da passt eigentlich viel rein, aber schon eine halbe Butter in der Leber führt dazu, dass, wenn ich mich bewege, die Bewegung nicht mehr effektiv wirkt.
Und das heißt, ist ein Desaster. Wir müssen ganz früh ansetzen. Ne? Bei den Kindern müssen wir unbedingt anfangen und dort mit aller Kraft was verändern. Ne? Also Peter, du und ich sind doch als Kinder noch durch die Wälder gerannt und auf die Bäume geklettert, oder? Und guck mal, heute sitzen sie vor diesen Laptops oder vor irgendwelchen Gameboys ist ja nicht mehr, aber auf irgendwelchen Computerspielen. Und dieses Screentime ist, glaube ich, auch toxisch für die Kinder. Ne? Also ja, dass viele an dem Computer hängen.
Ja, da scheiden sich ja die Geister. Natürlich, wenn man die Screentime anschaut, ist das direkt assoziiert mit Krankhaftigkeit und mit Risikofaktoren bei Kindern. Natürlich entwickelt sich jetzt auch ein gegenteiliger Trend, dass wir über die Smartphones und digital auch Menschen erreichen, gerade während der Screentime, und das auch nutzen könnten für Schulungsprogramme bezüglich Erkrankung oder einfach auch, um zu motivieren, sich zu bewegen.
Ich da erinnere hast mich du noch auch dran. Entschuldige kurz, das musst du gleich unbedingt erzählen, aber ich muss hier einmal ganz kurz erwähnen, weil du das gerade so schön sagst. Das ist der Grund, warum wir dieses Aufklärungsprojekt vor allem als Podcast gestalten. Wir wünschen uns, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, laufen aktuell. Ja, der Podcast heißt ja den Diabetes davon laufen und wir wünschen uns, dass Sie uns hören, aber Sie müssen ja nicht zuschauen, sondern dass Sie deswegen dabei laufen können und im Laufen das Ganze anhören. So Peter, jetzt habe ich dich unterbrochen, bitte erzähl weiter.
Ich habe jetzt, weil das so cool war, was du gerade gesagt hast, einen Faden verloren. Wenn man uns jetzt sehen würde, ja, wir machen ja das ganze Gegenteil, wir sitzen vor diesem riesen Mikrofon hier, um da reinzusprechen. Und eigentlich ist das falsch. Ja, natürlich müssen wir das für den Podcast machen, aber wenn man jeden Tag die Zeiten, die man irgendwie mit Bewegung verknüpfen kann, nutzt, dann bleibt man gesund. Ein kleines Beispiel. Früher waren ja die Telefone mit einer Schnur irgendwo festgebunden und hatten einen Kabel. Heute ist es ja ein Mobiltelefon. Und mich hat mein Mobiltelefon mobil gemacht.
Mich auch, da hast du recht.
Weil ich habe mir angewöhnt, dass wenn mich jemand anruft, dass ich das Gespräch erst annehme, wenn ich aufgestanden bin und dann, während ich telefoniere, hin und her laufe.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich gehe immer spazieren beim Telefonieren.
Ja,
also,
cool.
Wenn es bei mir klingelt, dann ziehe ich mir auch die Schuhe an und lauf los. Und dann gehe ich an der Elbe lang und spaziere beim Telefonieren.
Und wenn man
das
jetzt
vielleicht
eine
auch
Stunde
als Anregung
lang,
für unsere Hörer jetzt, ne?
Ja, wenn man eine Stunde lang telefoniert, ja, dann hat man 7.000, 8.000 Schritte. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Start. 10.000 Schritte am Tag, das wäre so das Ziel.
Wunderbar. Ja, und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil die Prävention des Diabetes oder auch was wir überhaupt tun können, und da müssen wir vielleicht einmal ganz deutlich hervorheben. Wir haben ja im Rahmen dieser Reihe auch viel zum Cholesterin gesagt und da sind wir ja sehr machtlos, was den Nebensteh angeht. Wir können nur kleine Veränderungen da erreichen und sind aber relativ machtlos. Beim Diabetes, beim Typ-2-Diabetes können wir extrem viel mit Lebensstil bewirken und das ist großartig. Also wir haben ja die Pfeiler, Diät, Bewegung, Medikamente. Und lieber Peter, wir wollen ja heute ausführlich auf bisschen Diät und viel Bewegung eingehen. Und vielleicht zum Anfang, weil du ja weltweit der Weltdiabetespräsident bist, du weißt, was in den verschiedenen Ländern läuft. Was gibt es denn da für Präventionsmaßnahmen?
Ich würde gerne von der anderen Seite rankommen. Was ist das größte Problem in diesen Ländern? Und ich will es ganz einfach machen. Wenn man die Chance hätte, einen Risikofaktor auszuwählen, würde ich sagen, frittierte Kohlenhydrate. Wenn man Kohlenhydrate oder Zucker frittiert bei einer Temperatur von über 129,7 Grad, also 130 Grad etwa, dann wird ja beides heiß und es entstehen Verbindungen zwischen Zucker und Fett, die ganz schwer aufzubrechen sind. Also der Körper muss viel Energie aufwenden, um die aufzubrechen. Und das macht er natürlich nicht, wenn er vielen anderen Zucker und Fett und Eiweiß kriegt. Und wenn wir jetzt also Nahrungsmittel frittiert haben, essen wir die ja. Das heißt also, diese Verbindungen kommen in unseren Körper. Und weil sie nicht verbraucht werden können, speichert der Körper die und speichert sie in der Leber. Das heißt, letzten Endes ist es so simpel. Frittieren von Kohlenhydraten zerstört die Leber und macht, dass wir Bluthochdruck bekommen, Fettstoffwechselstörung, Diabetes. Und warum sage ich das? Wenn man nämlich das Frittieren von Kohlenhydraten weglässt, also keine Pizza und keine Pommes frites und all diese frittierten Sachen, dann hat man außenstand heraus schon einen deutlich gesünderen Lebensstil. Und natürlich sagt der eine oder andere, ja, aber ich will doch das gerne und so frittiert haben und so. Dann nehmen Sie eine Heißluftfritteuse. Dann ist es der größte Teil des Problems schon weg. Und in Indien ist es aber so, für diejenigen von Ihnen, die schon mal in Indien gewesen sind, wenn Sie irgendwo an der Straße unterwegs sind, natürlich gibt es da auch Restaurants, so wie wir sie kennen, aber es gibt ganz viel Streetfood und ich muss sagen, auch total leckeres Streetfood. Alles ist frittiert. Ja. In riesen 3 Meter großen Kesseln wird das frittiert und den ganzen Tag über. Und das macht eben, dass in Indien schon ganz junge Menschen, also in den 20ern oder noch früher, einen Diabetes entwickeln. Also eins der großen Probleme auf globaler Ebene sind frittierte Kohlenhydrate. Und wenn wir uns selbst anschauen, das ist auch bei uns das Problem. Und das ist auch bei jungen Menschen bei uns das Problem. Das Zweite, was bei uns noch dazu kommt, sind so die ganzen Getränke mit Zuckerersatzstoffen, weil die machen kurioserweise was ganz Ähnliches. Die verändern die Bakterienzusammensetzung in unserem Darm. Und was machen die, warum ist das so gefährlich? Weil die Bakterien, die sind ja in unserem Darm, dann wandern da neue Bakterien ein und die produzieren Verbindungen. Und das ist wieder eine Fettsäure gebunden an ein Glukosemolekül. Das ist sozusagen der Stuhlgang der Bakterien in unserem Darm. Das nehmen wir auch alles auf und verfetten damit unsere Leber. Also zwei
Wahnsinn.
Nahrungsmittel, die, wenn man die nur weglassen würde, man würde wahrscheinlich 40-50% mehr Gesundheit dazu gewinnen.
Wahnsinn, Peter, Wahnsinn. Ja, und um jetzt zu dem Schritt zu kommen, was wir tun können, was können wir denn tun?
Also natürlich das, was ich gerade angesprochen habe, weglassen. Aber das, was jeder machen kann, was jeder zu jeder Tageszeit machen kann, von dem Moment an, wo man früh aufsteht, machen kann, das ist eben bewegen. Weil die bewegte Muskelzelle verbraucht Glukose und senkt damit natürlich den Zuckerspiegel. Wenn wir viel Zucker, und wir essen viel zu viel Zucker bei uns, ja, wenn wir das machen, dann wird auch in vielen Zellen in unserem Körper Zucker in Form von Glykogen gespeichert, nicht nur in der Leber. Wenn Sie sich aber regelmäßig bewegen, kommt es erst gar nicht dazu, sondern dann wird dieser Zucker immer wieder abgebaut. Es gibt jetzt sogar neue Studien, die zeigen, dass diese Glykogenmoleküle, also Zuckerspeicherung an Nervenzellen, ein Hauptfaktor zum Beispiel für eine Demenz ist. Wenn man sich praktisch regelmäßig im Alltag bewegt, wird der Zucker immer wieder abgebaut. Es entstehen diese Verbindungen erst gar nicht und man ist gesünder. Entscheidend bei der Bewegung ist aber, dass wir es wirklich in unseren Alltag einbauen, das ist die Alltagsaktivität. Und dabei ist es entscheidend, ich hatte ja vorhin so gesagt, 10.000 Schritte, das ist ein Ziel, da bleibt man gesund. Noch wichtiger ist es, möglichst oft am Tag Phasen von Inaktivität zu unterbrechen. Ja, nochmal ein Beispiel, was vielleicht der eine oder andere sagt, das ist ja gruselig. Wenn Sie 17 Minuten sitzen, passieren in Bindegewebszellen im Körper oder starten Stoffwechselprozesse, die man sonst nur bei einer Person, die etwa 87 Jahre ist, im Moment des Sterbens messen kann. Das heißt, Sitzen ist tödlich oder Sitzen ist das neue Rauchen.
Das wollte ich gerade ergänzen, Sitzen ist das neue Rauchen, siehst du?
Und das Gute ist, man kann das unterbrechen, wenn man nach 17 Minuten nur für 20 Sekunden aufsteht und sich nur hinstellt. Und das ist so für mich immer wieder so ein Trigger zu sagen, ja, wenn du sitzt und wenn dir auffällt, du sitzt, steh auf, lauf ein bisschen hin und her, nutz die Zeit für ein Telefonat und dann mach weiter. Und das hält uns gesund.
Ja, und mit noch diesem
Noch ein Punkt, wenn sie sich bewegen, zum Beispiel beim Telefonieren, ja, dann wird der Kopf zu 20% mehr durchblutet. Sie sind also wacher, sie sind aufmerksamer und sie zollen damit ihrem Gesprächspartner mehr Respekt. Und das ist doch eigentlich eine sehr höfliche Form, gesund zu bleiben.
Absolut. Und vor allem, ich animiere meine Gesprächspartner meistens das Gleiche zu tun. Also wenn ich dann spazieren bin, unten an der Elbe, habe den schönen Sonnenuntergang, sage ich immer, ja, magst du nicht mit mir laufen? Und mein Gesprächspartner, meistens laufen die dann auch mit. Und damit hast du ja dann wiederum jeden, den man aktivieren kann, ist ja ein was gewonnen. Ne?
Ich habe das mal erlebt, da war ich irgendwo bei einem Meeting und war eingeladen. Und wir saßen irgendwie 15 Leute an einem riesen Konferenztisch und der Raum war noch viel größer. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden, während ich geredet habe und bin um den Tisch rumgelaufen. Und das wäre ja nun eigentlich eine Chance gewesen, dass die anderen das mitmachen. Ja, aber was
hat
haben die
keiner
gemacht,
oder?
Nee, die sind zwar aufgestanden, haben sich aber an die Wand gestellt. Ja, und ich bin praktisch hin und her gelaufen. Ja, da kann man drüber schmunzeln, dass sowas passiert, aber nutzen Sie jede Chance, die Sie am Tag haben. Nutzen Sie Ihre Muskeln. Ein Muskel, der benutzt wird, hält Sie gesund. Und es ist auch erstmal völlig egal, welchen Muskel Sie benutzen. Aber machen Sie es regelmäßig, machen Sie es immer wieder. Das hält Sie gesund.
Ja, und ich glaube, dieses in den Alltag integrieren, was du gesagt hast, ist auch sehr wichtig. Also du hast auch schon gesagt, wir Ärzte, wir sitzen ja wahnsinnig viel. Aber was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir jeden einzelnen Patienten selber in meine Sprechstunde hole. Und damit stehe ich nach jedem Patienten auf, laufe vor, hole ihn und begleite ihn wieder hinter. Und das lässt sich bestimmt in vielen Berufen machen, sowas. Ne?
Also es gibt ja ganz viele so Beispiele. Dann heißt es, ein Fahrrad nehmen oder eine Straßenbahnhaltestelle früher aussteigen. Das ist rational betrachtet, ist das logisch. Aber emotional funktioniert das häufig nicht. Und wir sind ja emotionale Menschen. Ja, deswegen ist es so wichtig, etwas zu suchen, wo man sagt, was passt in meinen Alltag? Das fällt mir gar nicht auf, wenn ich das mache. Und dann wird es eben irgendwann zu einer Routine. Wie das Beispiel telefonieren, nur wenn man sich bewegt, nur wenn man steht oder Schritte läuft. Also wenn Sie so den Gedanken entstehen lassen, werden Sie zum Schrittesammler. Ja, und dann können Sie ruhig einen Wettbewerb in der Familie starten, wer die meisten Schritte am Tag gesammelt hat. Oder unter Arbeitskollegen. Wir haben da schon ganz kuriose Beispiele gehört, dass mal in einer Firma zwei Abteilungen gegeneinander gelaufen sind und es gab einen Preis für denjenigen, der als erstes nach Kapstadt gelaufen war. Und solche Geschichten.
Ja,
es lohnt sich.
Ja, und vielleicht können wir an der Stelle, lieber Peter, ich mag ja auch sehr gern diese SMART-Ziele nochmal mit erläutern, ne? Also spezifisch messbar erreichbare Ziele und das mit klaren Zeitplanen. Ne? Also das so, danach richten wir Ärzte uns ja. Und das heißt, man soll jetzt nicht vom Sportmuffel zum Marathonläufer sofort versuchen zu werden, sondern kleine erreichbare Schritte und sich dafür auch einen Plan setzen, bis wann man das möchte. Gerne entweder zusammen mit dem Arzt oder auch zusammen mit irgendjemand Verwandten, wie du gerade gesagt hast. Ne? Man kann ja auch untereinander sich gegenseitig motivieren. Aber dieses Erreichbare, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird man ja frustriert, nicht wahr?
Wir kennen das ja alle. Wir nehmen uns was vor und gerade am 1. Januar oder am 31. Dezember und dann haben wir ein großes Ziel und nach zwei Wochen merken wir, das geht ja gar nicht, wir schaffen das nicht und so. Und was machen wir dann? Wir lassen es sein, anstatt irgendwie das Ziel anzupassen. Und ein Ziel, was realistisch erreichbar ist, ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Liegestütze. Liegestütze ist eigentlich eine tolle Übung, weil mit Liegestützen spannen Sie jedem Muskel im Körper an. Und natürlich sagen alle, ja, ich schaffe keine Liegestütze. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Setzen Sie sich zum Ziel, am Ende der ersten Woche 2 Liegestütze zu schaffen. Sie werden total stolz sein, wenn es 4 sind. Ja, nach 2 Wochen sind Sie dann auf einmal, hat ein Ziel von 8 und sind aber schon bei 20. Es geht nämlich sehr, sehr schnell, dass der Körper sich mit Muskelaufbau an die Aktivitäten, die Sie machen, auch gewöhnt, wenn Sie das regelmäßig machen. Und wenn Sie dann ein realistisches Ziel haben und noch ein kleines Stück besser sind, das ist für die Selbstwirksamkeit so gut, Sie können stolz sein auf das, was Sie geschafft haben. Also laufen Sie los, laufen Sie dem Diabetes davon, vielleicht sogar ein bisschen schneller, als Sie im ersten Moment denken.
Wunderbar. Und ich finde, was auch noch hilfreich ist, dass wenn man sich in Sport sucht, den man vielleicht früher mal gerne gemacht hat. Also zum Beispiel, mich kannst du mit dem Fitnessstudio jagen. Das ist einfach nicht meine Welt. Das geht, glaube ich, manchen Leuten so. Andere machen das mit Begeisterung. Aber ich bin wahnsinnig gern geschwommen in meiner Jugend. Und sobald ich Schwimmen nur höre, werde ich glücklich. Und das... Das heißt, man kann auch sozusagen an Altes wieder anknüpfen und von dort dann gut wieder starten. Meinst du nicht auch?
Als du gerade angefangen hast, habe ich gesagt, naja, schwimmen. Und bei mir ging es ganz genauso. Ich hatte die Liegestütze erwähnt, weil das war für mich als Kind immer sowas, das habe ich nicht geschafft. Und das war irgendwie so ein kindliches Schultrauma, was ich immer mitgenommen habe. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, fange ich jetzt an. Und ich habe tatsächlich mit einem Liegestütz angefangen. Und ich war nach 6 Monaten bei 80, 85 Liegestützen, die ich gemacht habe. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe die Füße auf den Stuhl gelegt und mache die Liegestütze nach unten. Und jetzt ist das früh, wenn ich aufstehe, bevor ich mir die Zähne putze, mache ich meine Liegestütze, egal wo ich bin. Und das ist eine Routine geworden. Ja, und manchmal überlege ich mir, da hast du heute schon Liegestütze gemacht und so. Und dann fällt es mir ein, ach ja, doch, ja. Und damit ist es eine Routine geworden, wenn man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und super. Genauso kann das eben mit dem Schwimmen sein. Wenn Sie eine Stunde schwimmen, ist das wie 10 oder 11.000 Schritte gelaufen. Ja, und da kann man ruhig langsam schwimmen, aber eben kontinuierlich. Und Schwimmen ist eine körperliche Betätigung, die ähnlich wie Liegestütze alle Muskeln, die wir haben, auch mit reinbezieht. Die werden nicht so sehr angespannt. Das ist gerade, wenn man Erkrankungsrisiken hat, vielleicht sogar noch ein Vorteil. Aber Schwimmen ist eine ganz, ganz gute Form, sich gesund zu halten. Und wenn Sie jeden Tag eine Stunde schwimmen, leben Sie wahrscheinlich 10 Jahre länger.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wunderbar. Ja, wir können ja jetzt noch mal, jetzt haben wir ja gesagt, wie können wir Diabetes vermeiden? Aber wir können ja mit Bewegung auch Diabetes Typ 2, müssen wir nochmal betonen, tatsächlich ja auch besser machen. Ne? Also die Bewegung, ich finde es immer schön, wenn die Patienten solche Sensoren haben, wo kontinuierlich der Zucker gemessen wird und sie sehen, wenn ich jetzt mich bewege, geht der Zucker runter. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum das so ist.
Ja, ich mache das mit ganz vielen Personen, die sagen, ich will Diabetes vorbeugen, ich will Prävention machen. Den gebe ich in so einen Glukosesensor, der für 14, 15 Tage misst der 1440 Mal am Tag in Gewebe den Zucker. Und dann mache ich eigentlich 4 Tage mit den Teilnehmern. Am ersten Tag sage ich denen, und das mögen sie, du kannst Kohlenhydrate und Zucker essen, so viel du willst, aber bitte beweg dich nicht. Ja, also auf dem Sofa sitzen und Chips essen und eine Pizza. Am nächsten Tag dann das gleiche Essen, aber immer wenn man was gegessen hat, aufstehen und 20 Minuten spazieren gehen oder irgendeine leichte Form von Bewegung machen. Am dritten Tag keine Kohlenhydrate und faul sein und am vierten keine Kohlenhydrate plus Bewegung. Und die 4 Tage, und es ist erstmal völlig egal, was Sie essen, ja, die 4 Tage zeigen einem, wie gut Bewegung und das Essen von Zucker und Kohlenhydraten miteinander interagiert. Wenn ich das eine weglasse und das andere steigere, wie gut das für meine Gesundheit ist. Und die restlichen Tage von dem Sensor sage ich dann, probier einfach deinen Alltag aus. Ja? Iss mal 2 Handvoll Weintrauben und guck dir an, was mit deinem Zucker ist. Oder der viel gerühmte Orangensaft. Ja? Wir denken ja, Orangensaft ist gesund, weil Orangen gesund sind. Ja, es sind die Orangen, die gesund sind. Aber wenn Sie die Orangen auspressen und dann nur noch das Zuckerwasser aus den Orangen in Ihrem Glas haben, dann ist das Gesunde in der Orange geblieben und alles das, was nicht so gut ist, ist in dem Orangensaft drin. Und gut, wenn man das einmal mit dem Sensor sieht, wie da der Zucker hochschießt und bei denen, die noch gesund sind, geht es auch schnell wieder runter, aber bei denen, wo das schon so an der Grenze ist, dann bleibt eben der Zucker auch 4-5 Stunden hoch. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann lässt man das nächste Mal das weg. Das heißt also, zu sehen, was meine Ernährung mit meinem Zucker macht, ist ja Biofeedback, nennen wir das. Ja. Das ist augenöffnend für den Einzelnen, dass er dann seine Ernährung umstellt. Und alleine dafür lohnt es sich, so einen Sensor zu nehmen.
Absolut.
Und wir müssen ja sagen, für jeden ist etwas anderes ein Erfolgsmodell. Man soll jetzt nicht sagen, alle sollen schwimmen oder Liegestütze machen oder Schritte laufen. Es ist am Ende völlig egal, welche Bewegung oder welchen Sport zu machen. Ich bin eher bei der Bewegung als Sport. Aber nutzen Sie etwas oder suchen Sie etwas, was Ihnen Spaß macht und machen Sie das so, dass es in den Alltag passt. Und derjenige, der sagt, ich will mich partout nicht bewegen, ja, dann, das muss man auch akzeptieren, aber der kann dann gucken, wie kann er an der Ernährung ganz effektiv etwas ändern. eine Kombination von Ernährung und Bewegung ist immer besser, weil sie auf beiden Seiten agieren. Aber das Erfolgsmodell ist nur das, was ich am Ende auch umsetze, was in meinen Alltag passen muss, was mir Spaß machen muss, was,
und was ich
nicht mit dem Familienleben
kann, ne? Was ich da nicht nur zum 1. Januar für einen Monat mache,
genau.
Sondern was ich beibehalten kann. Ne?
Ja, was auch nicht mit dem Familienleben in Konflikt gerät oder so. Das muss eben in den Alltag passen. Das ist immer noch die beste Aussage.
Absolut. Und jetzt hast du schon die Ernährung in einem Satz gestreift. Du bist ja auch großer Experte, was das Fasten angeht. Magst du uns darüber noch was erzählen, Peter?
Ja, das ist eigentlich, ich bin nie ein Fan vom Fasten gewesen, muss ich sagen. Und dann bin ich eigentlich über einen Fehler gestolpert. Wir machen viele Studien, wo wir also Patienten MRT-Untersuchungen über den ganzen Körper machen und das alle halbe Jahre von Personen, die so ein Diabetes-Vorstadium haben. Und wir haben nach dem Leberfett geguckt. Und dann kam auf einmal ein Patient und der hatte recht viel Leberfett und nach 6 Monaten war das weg.
Was gefährlich ist, muss man hier nochmal sagen. Das wissen
ja,
vielleicht nicht alle. Ne? Das Leberfett ist ja gefährlich auch für Herzinfarkt und so. Ne?
Also ich würde sagen, das Leberfett ist das gefährlichste Fett, was wir in unserem Körper haben können. Und normalerweise ist in der Leber kein Fett drin. Und wenn Sie so 80 Gramm Fett in der Leber haben. Und das sieht man noch nicht mal. Da gibt es keine Untersuchung, außer spezielle MRT-Verfahren, wo man diese kleinen Mengen sieht. Ab 80 Gramm ist Fett in der Leber eine giftige, toxische Substanz. Und nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch für Diabetes, auch für Depressionen, Demenz, für ganz, ganz viele chronische Erkrankungen. Aber zu der Geschichte zurück. Ja, der Patient kam wieder nach 6 Monaten und das Leberfett war weg.
Ach.
Und was habe ich gemacht? Ja? Ich habe den Techniker von Siemens angerufen und habe gesagt, er soll kommen, weil das MRT-Gerät ist kaputt. Und dann war es der Techniker von Siemens, der mir sagte, naja, Professor, haben Sie den Patienten mal gefragt, ob der eine strenge Diät gemacht hat? Und ja, in meiner Arroganz habe ich gesagt, ja, das hat, der ist ja eine Studie, das macht er nicht. Aber es hat mir doch zu denken gegeben. Und dann habe ich den Patienten angerufen und da hat er gesagt, ja, Professor, ich habe gefastet. Da hab ich noch, war ich noch grimmig und habe gesagt, warum machen Sie das? Und dann hat mir das aber zu denken gegeben. Und dann habe ich in anderen Zentren mich umgehört und die hatten auch solche Fälle. Und das ist jetzt etwa 10 Jahre her. Und heute ist es so, dass wir wissen, wenn Sie, und das ist jetzt wichtig, gut zuzuhören, wenn Sie 2 Wochen lang nichts essen, also 2 Wochen lang keine Energie zuführen, keine Eiweiß, keine Kohlenhydrate, kein Fett, also 2 Wochen lang eine Nulldiät, nur Wasser trinken. Was dann passiert ist, dass über die Hormone aus der Leber und aus dem Pankreas, in erster Linie das Glykagon, das erst ausgeschüttet wird, um alle Zuckerspeicher abzubauen, also das Glykogen, vorwiegend in der Leber. Und das ist nach 4 Tagen, ist das alle. Und dann kann dieses Hormon Glykagon 2 Sachen machen. Entweder Eiweiß abbauen, um daraus Zucker zu machen, oder Fett abbauen, um daraus Ketonkörper zu machen. Und wenn Sie jetzt fasten und Sie legen sich ins Bett, dann wird das Hormon Glykagon Ihre Muskeln abbauen. Und das ist schlecht. Das erhöht das kardiovaskuläre Risiko oder das Herz-Kreislauf-Risiko. Wenn Sie sich aber beim Fasten bewegen, und wir haben ja gerade gesprochen, wie wichtig Bewegung ist, wenn Sie das auch beim Fasten machen, dann ist es das gleiche Hormon, was aus der Leber und im Pankreas das Fett abbaut und damit den Diabetes verschwinden lässt. Und das ist in meinen Augen die coolste Innovation, die wir für die Diabetesvorsorge oder auch Diabetesbehandlung haben. Es ist eine aggressivere Form, weil man eben 2 Wochen lang nichts isst, aber es ist auch in meinen Augen der schnellste Zugewinn an Gesundheit, den man generieren kann. Natürlich stellt sich die Frage, wie geht es dann weiter? Und dann ist eigentlich intermittierendes Fasten oder auch eine kohlenhydratarme Ernährung oder auch eine ketogene Ernährung, das sind sehr, sehr gesunde Formen, sich zu ernähren. Und wenn Sie es aber einmal schaffen, dass das Leberfett weg ist, ich hatte ja eingangs gesagt, so ein bisschen Leberfett bewirkt schon, dass die Bewegung nicht mehr funktioniert, wenn Sie es durchs Fasten schaffen, dass das Leberfett weg ist, auf einmal funktioniert Bewegung wieder. Ja, die 10.000 Schritte, die Sie laufen, wirken wie 10.000 Schritte und nicht nur wie 2.000 Schritte.
Absolut, ja, also faszinierend eigentlich. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass man so eine Null-Diät gerade 2 Wochen doch am besten unter ärztlicher Begleitung machen sollte, ne? Weil manche Patienten haben ja auch Vorerkrankungen, muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, ne?
Also ich stehe auf dem Standpunkt, dass ein Gesunder, der keine Behandlung hat,
der genau,
kann
der ganz
sich
gesund und
jung
ist, das ist kein Problem,
ja.
Genau.
Aber
ich glaube,
je mehr Medikamente
wenn du halt älter
man hat.
Bist und du hast schon Diabetes, womöglich spritzen sie noch Insulin, ich glaube, da braucht man wirklich eine enge Begleitung, ne?
ich mache das immer davon abhängig, je mehr Medikamente Sie einnehmen, umso dringender ist es, dass Sie zum Arzt gehen. Wenn Sie ab und zu mal eine Aspirin nehmen, ist das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber wenn Sie 2, 3 Medikamente haben, dann sollten Sie das mit dem Arzt besprechen. Die allermeisten Ärzte werden Ihnen dann zuraten, auch das Fasten zu probieren, wenn Sie das mal erlebt haben oder wenn Sie es kennen. Da gibt es aber viel, viel mehr, als das vor 10 Jahren noch in Deutschland gewesen ist. Also Fasten erlebt so ein bisschen eine Renaissance. Und dann ist es natürlich auch eine Überlegung, welche Fastenform. Das, was ich jetzt eben dargestellt habe, ist, wenn Sie viel Leberfett haben, die effektivste Form. Wenn Sie jetzt kein Leberfett haben, dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und im Rahmen einer internationalen Fachgesellschaft werden wir in 1,5 Jahren eine Leitlinie herausbringen, eine weltweite Leitlinie zum Fasten und Diabetes, wo 19 verschiedene Fastenformen dargestellt sind, für welchen Patienten sie am besten geeignet sind und was man damit erreichen kann. Also es wird
Das ist ja ein ganz spannender Ausblick,
Buch
Peter. Wann sagst du, kommt das?
Ja, so Ende 26 wird die Leitlinie
okay.
kommen.
Okay, ja, spannend. Da gehen wir
bestimmt. Es sind 120 Experten, die da im Moment dran arbeiten. Und ich bin in jedem dieser Meetings total überrascht, was wir eigentlich alles übers Fasten wissen, was aber irgendwo geschlummert hat oder nur in Tiermodellen gemacht wurde und es nie so richtig geschafft hat, bis zu dem Patienten zu kommen. Aber das Wissen ist da und jetzt bringen wir das zusammen und machen das eben für Menschen mit Diabetes weltweit auch erreichbar. Und vielleicht noch ein weiterer Gedanke. Es gibt viel mehr Diabetiker weltweit, die fasten, als die, die nicht fasten. Und ein Beispiel sind die Hindus in Indien.
Ach, guck
die
an.
Die fasten bis zu 2-mal im Jahr, 5 Wochen nur mit Wasser.
Ha.
Also das und so ein bisschen
das sollte man
Signal.
Noch mal sagen, dass man genug Wasser trinken muss, wenn man nichts isst. Ne?
Ja,
das ist, glaube
also,
ich, noch wichtig hier zu
gesagt,
betonen. Ne?
4 Liter Wasser, das ist vielleicht sogar ein bisschen viel, aber 3 bis 4 Liter Wasser sollte man durchaus schon trinken. Dass der Körper auch die Chance hat, den ganzen Salzhaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Der Elektrolyte, ach genau.
Ja, und ich empfehle auch, dass man jeden Tag so eine Prise Salz ins Wasser tut, eben um den Salzhaushalt da zu unterstützen. Aber wer das interessiert, der kann sich gerne melden und dann kann er ein Protokoll kriegen, wie man das machen soll. Und da steht eben auch drin, je mehr Medikamente Sie haben, ist es wichtig, mit einem Arzt zu reden.
Oder wenn, je mehr Vorerkrankungen. Ja, ne? Also ich kann mir auch vorstellen, jemand mit einer Herzschwäche zum Beispiel, da muss man mit Sicherheit auch aufpassen, ne? Also wenn das Herz ganz schwach ist. Ne?
Wenn das Herz ganz schwach ist, klar, weil das ist auch eine Belastung für das Herz. Ja? Während des Fastens steigt die Herzfrequenz durchaus auf 90, 95, 100. Weil das,
und die viele Flüssigkeit, die du dann zuführst, ne, das kann das Herz ja dann überlaufen lassen.
Sie müssen sich vorstellen, 2 Wochen Fasten ist, als würden Sie 2 Wochen lang auf den Kilimandscharo steigen. Und das ist eine Belastung für den Körper. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, wir sollen unsere Patienten nicht unterschätzen. Ja, viele können
das
schaffen und es lohnt sich.
Genau, also jung und gesund gerne und älter, kränker gerne mit dem Arzt, wenn gemeinsam. Ne? Ich glaube, so können wir das stehen lassen. Das ist, so
das
großartig.
Ist schön, was du gesagt hast. Ich hatte jetzt gefühlt im Kopf, dass der Arzt mitfastet. Und das ist vielleicht
noch
auch
besser.
Gar nicht so schlecht.
Noch besser.
Ja.
Noch besser, Peter. Ja, da vielleicht kann man diesen Abschnitt mit dem alten Hippokrates zusammenfassen.
Genau.
Wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Diät und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden. Ich glaube, das.
Der hat es schon gewusst.
Der hat es schon gewusst, ja. Genau, lieber Peter, vielleicht magst du von diesem Abschlusszitat abgesehen ganz kurz unseren diesigen Podcast zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ich fand das total cool, mit dir darüber zu diskutieren und. Das eine ist, Diabetes nimmt immer weiter zu, ganz stark weltweit, aber auch in Deutschland erleben wir, dass die Krankhaftigkeit von Menschen mit Diabetes immer weiter steigt. Also wir werden kränker. Und dabei ist es eigentlich eine Erkrankung, die man mit wenigen einfachen Dingen vorbeugen kann oder auch verhindern kann oder auch, wir nennen das Remission, wo man erreichen kann, dass der Diabetes wieder weg ist. Was ist da entscheidend? Natürlich ist es Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und immer wenn Sie dran denken, ob Sie sich bewegen sollten, bewegen Sie sich. Und je besser Sie 10.000 Schritte, das wäre so das Ziel, in Ihren Alltag einbauen können, desto gesünder sind Sie. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wenn Sie jetzt sagen, ich will meine Ernährung mit Bewegung kombinieren und umstellen, merken Sie sich, immer wenn Sie was gegessen haben, wenn Sie dann aufstehen und sich bewegen, helfen Sie Ihrem Körper, dass er eben nicht die Energie, die Sie gegessen haben, in Fett anbaut. Wenn Sie jetzt aber an der Ernährung was ändern wollen, dann würde ich sagen, lassen Sie alles, was Zuckerersatzstoffe beinhaltet, weg und lassen Sie frittierte Kohlenhydrate weg. Wenn Sie die drei Dinge beherzigen, frittierte Kohlenhydrate weglassen, Zuckerersatzstoffe weglassen und 10.000 Schritte am Tag laufen, dann sind Sie in einem Jahr, sagen wir mal, 20% gesünder, als Sie das heute sind. Ja, Zahlen bei einem Arzt hauen nie hin. Aber ich will Ihnen so ein bisschen Gefühl vermitteln, dass das ein ganz großer Schritt für Ihre eigene Gesundheit ist, wenn Sie es schaffen, das umzusetzen. Und wenn Sie dem Ganzen noch eins draufsetzen wollen, dann ist Fasten eine Möglichkeit, auch den Diabetes wieder loszuwerden. Aber wenn Sie Diabetes haben und fasten wollen, suchen Sie sich einen Arzt, der sich damit auskennt, besprechen Sie das mit ihm, sodass Sie Ihr ideales Fastenprotokoll bekommen. Aber entscheidend ist, seien Sie motiviert. Entscheiden Sie sich, loszulegen. Fangen Sie an, machen Sie das. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Es lohnt sich, dem Diabetes davonzulaufen.
Das war unser Weltdiabetespräsident und Präventionsprofessor. Vielen Dank, lieber Peter.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.